Fragen in dem Volk hochgekommen sind. Diese Fragen werden hier genannt und auch von dem Propheten Jesaja im Namen Gottes beantwortet. Ich lese aus dem 40. Kapitel die Verse 27 bis 31. Da heißt es: Warum sagst du Jakob und sprichst du Israel? Mein Weg ist verborgen vor dem Herrn, und meinem Gott entgeht mein Recht. Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Und den einen Vers noch davor, den habe ich vergessen, mit Vers 26 beginnend, wo der Prophet sagt: Hebt zur Höhe eure Augen empor und seht doch, wer hat dieses alles hier geschaffen? Er, der ihr Heer hervortreten lässt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Von ihm, reich an Macht und stark an Kraft, fehlt kein einziger. Und dann heißt es: Warum sagst du Jakob und sprichst, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn? Ihr Lieben, das ist ein Text, der uns ja nicht unbekannt ist. Lasst mich ein paar Gedanken dazu aussprechen. Und ich möchte damit beginnen, zunächst einmal Folgendes zu sagen. Das Leben, das wir mit Gott führen, das Leben mit Gott als Jünger Jesu, ist, wenn ich es in einem Bild sagen darf, ein Marathonlauf und nicht ein 100-Meter-Sprint. Das heißt, der Weg, den wir mit Gott führen und den wir mit Gott leben, da kommt es darauf an, dass wir es zu Ende führen. Dass wir nicht nur von Höhepunkten her denken, sondern in erster Linie, dass wir auf das Ziel ausgerichtet sind, dass wir verstehen, es geht auf ein Ziel hin und dass wir auf dieses Ziel hin durchgehen und durchhalten und sozusagen unseren Lauf vollenden. Und darauf muss auch unsere Bemühungen, unser Denken ausgerichtet sein, unser Verhalten, dass wir unseren Lauf vollenden. Es geht bis zum Ende. Es geht nicht nur von Tag zu Tag und einem Höhepunkt zum anderen, sondern es geht mehr um diese Sache. Sind wir bereit, wirklich diesen Marathon mit dem lebendigen Gott bis zum Ende zu führen? Und der zweite, was ich gleich dazu sagen möchte, das Leben mit Gott ist nicht nur ein Marathon, sondern es ist auch nicht ein Spaziergang. Ist ganz wichtig, dass wir verstehen, das wissen wir, aber ich möchte es nur mal betonen, weil es ja auch mit diesem Text zu tun hat. Es ist nicht ein Spaziergang, dass in dem Moment, wo jemand sein Leben Jesus in die Hände gegeben hat, er sozusagen durch dieses Leben hindurch bis zum Ende wie auf Wolke 7 getragen wird und er allen Schwierigkeiten sozusagen aus dem Weg gehen kann dadurch und es überhaupt keine Probleme mehr gibt. Also das Leben mit Gott ist nie ein Leben, das ein Spaziergang ist. Gott hat uns nie verheißen. Auch Jesus, wenn man hört, wenn er mit seinen Jüngern redet über das, was auf sie wartet, dann spricht er nie darüber, dass es ihnen immer gut gehen wird und dass sie nie Leid haben werden und keinen Schmerz und keine Probleme, sondern ganz im Gegenteil. Ihr Lieben, das Leben mit Gott ist wirklich kein Spaziergang, sondern es ist ein Leben, das gepflastert ist, Natürlich auch von Schwierigkeiten, von Nöten, von Problemen, von Schmerzen, von Widerständen, von Verfolgungen, von allem Möglichen, was das Leben nicht einfach macht, sondern schwer. Und man hört dann manchmal auch Christen, die nach einer gewissen Zeit, nachdem sie ihr Leben Jesus gegeben haben, dass sie dann oft überrascht sind, dass ihr Leben nicht in diesem Sinne leichter geworden ist. Also das, weil sie eine falsche Vorstellung davon hatten, dass das Leben nun so salopp dahin laufen würde. Nein, das ist nicht das, was Gott uns versprochen hat. Ein leichtes Leben in dem Sinne, dass es also bewahrt ist vor allen Fallen und Nöten und Schwierigkeiten und so weiter. Aber ihr Lieben, der große Unterschied von einem Leben mit Gott zu einem Leben ohne ihn ist der Unterschied, der darin besteht, dass Gott sagt, zu jedem, der sein Leben ihm anvertraut hat, ihm sagt mit aller Deutlichkeit, ich werde immer bei dir sein. Ihr Lieben, davon redet dieser Text. Ich überschreibe das gleich. Das ist das Große, das, was über jedem einzelnen Leben steht, über jedem, der sein Leben diesem Gott anvertraut hat, wo Gott zu dir sagt, zu mir sagt, ich werde immer bei dir sein. Ich werde immer mit dir sein. Ich werde immer für dich sein. Und ihr Lieben, das gilt unabhängig von allen Umständen. Und das ist es, was wir lernen müssen. In ein solches Vertrauen zu dem Herrn, zu unserem Gott hineinzukommen, dass wir an diesem Vertrauen festhalten, an dieser Wahrheit festhalten, auch wenn das Leben in konkreten Situationen so läuft, dass es scheinbar ein Widerspruch ist zu dieser Aussage. Aber dort bewährt sich unser Leben mit Gott, ob wir gerade dann auch diese Zusage, die er uns gibt, ich werde immer bei euch sein, ich werde immer mit euch sein, ich werde immer für euch sein, ob wir an dieser Zusage festhalten oder dann, wenn eben Schwierigkeiten, Probleme, die hundertprozentig kommen werden, ob dann das in Frage gestellt wird. Ihr Lieben, diese Botschaft, diese Zusage Gottes ist von allergrößter Bedeutung, dass wir sie uns immer wieder neu durch das Wort Gottes, wie zum Beispiel durch dieses Wort hier, sagen lassen und durch viele andere Worte, einfach deswegen, weil wir, und das ist jeder in seinem Leben, es immer wieder erlebt, dass eben Schwierigkeiten und Nöte und Probleme und Sorgen und Ängste und Schmerz und Leid und Krankheit und alles, was da so ist, dass das tatsächlich in der Lage ist, diese Wahrheit in Frage zu stellen. Es ist wirklich so, dass wir immer wieder in Situationen kommen, wo leise oder laut, je nachdem, diese Fragen immer wieder in uns auch hochkommen, die an dieser Wahrheit rütteln, zweifeln, etwas in Frage stellen. Und ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir sozusagen verstehen, dass die Beispiele, die wir in der Bibel haben, wenn wir die ganze Bibel durchlesen, Altes und Neues Testament, und die Geschichten der einzelnen Menschen betrachten, gerade eben jener Menschen, die mit Gott gegangen sind, sie sind nie frei von diesen Fragen. Sie sind nie frei von Schwierigkeiten und Sorgen und Nöten. Und es kommt immer wieder diese Frage auf. Zum Beispiel das gesamte Volk Israel in seiner Geschichte mit Gott war immer wieder von dieser Frage gequält und auch geängstigt zum Teil. So wie es ja hier eine Frage ist des Volkes Israel in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und ihr Lieben, wir wissen, dass am Anfang der Volksgeschichte Israels, ganz am Anfang, wo es zu einem Volk wurde, ja, also das war sozusagen zu dem Zeitpunkt, wo dann Mose das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat und es zu einer Nation wurde. Da am Anfang, da wissen wir, wie der Mose dem lebendigen Gott bei dem Dornbusch ihm begegnet ist und diese Frage kam, wer bist du, Gott? Und da gibt Gott eine Antwort. Und diese Antwort, die er gibt, ist hochinteressant. Immer wieder und immer wieder ist es wichtig, es zu verstehen. Da ist die einzige Stelle, wo Gott seinen Namen offenbart. Und sein Name heißt Jahwe. Und Jahwe heißt in einer guten Form der Übersetzung, ich bin mit euch. Das ist der Name Gottes. Ich bin der, ich bin, das sagt nicht so viel aus. Was gemeint ist vom Hebräischen her, heißt, ich werde immer bei euch sein. Ich bin für euch, ich bin mit euch, ich bin bei euch. Das ist der Name Gottes. In seinem Namen zeigt er sein Wesen. Und sein Name ist ein Versprechen, dass er denen gibt, die sich auf ihn verlassen, dass er sich immer und immer und immer wieder erweisen wird als derjenige, der immer da ist. Ihr Lieben, schauen wir auf diese Situation des Volkes Israel, von der hier in diesem Textabschnitt die Rede ist. Israel befindet sich in der babylonischen Gefangenschaft. Und wisst ihr, die Tatsache, dass Israel in der babylonischen Gefangenschaft war und dass sie dort nun gelitten haben, fern von der Heimat und zerstreut in Babylonien, das war für diejenigen, die in diesem Exil waren, es war für sie nicht die Frage, warum ist uns das passiert? Ich glaube, die meisten wussten genau. Es war die Folge ihrer Schuld. Die Frage, die sie in diesem Text hier stellen, ist nicht, Vater oder Gott, warum ist uns das passiert? Warum hast du das zugelassen? Das ist nicht die Frage. Denn sie wussten ganz genau, dass das, was sie jetzt erleiden mussten und erdulden mussten, eine Folge ihrer Schuld war, eine Folge eines Gerichtes Gottes für eine bestimmte Zeit. Gerichte Gottes sind immer zeitbedingt. Das ist nicht Verdammnis für immer. Es ist immer zeitbedingt, ein Gericht, das über Israel hergekommen ist, weil Gott seinen Bund mit Israel nie aufgekündigt hat. Aber die Menschen in dem Exil, die haben natürlich verstanden, ja, das ist jetzt sozusagen etwas, was wir tragen müssen. Die Konsequenzen der Schuld, die wir jetzt auf uns geladen haben, und wir müssen diese Konsequenzen tragen. Das war nicht die Frage. Aber was die Frage war, war folgende. Im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre, die sie vergangen, die vergangen sind in der babylonischen Gefangenschaft, und es wurde immer länger, und es wurde immer länger, und immer länger, und je länger es wurde, kam die Frage, Gott, hast du uns vergessen? Das ist die Frage. Nicht, warum hast du das zugelassen? Du bist so böse, dass du uns da hast sozusagen von den Babyloniern unterdrücken lassen. Das war nicht die Frage. Die Frage ist, hast du uns vergessen? Ihr Lieben, das ist sehr wichtig und sehr interessant. Das ist eine typische Frage. Hast du uns vergessen? Sind wir von dir jetzt auf ein Abstellgleis gestellt worden? Sind wir für dich jetzt nicht mehr interessant? Sind wir dir egal geworden? Und ihr Lieben, das ist eine Frage, die sozusagen davon redet, dass sie den Eindruck gewonnen haben, dass Gott sozusagen in seiner Abwendung sozusagen dieses Volk einfach auf die Seite gestellt hat und mit diesem Volk gar nichts mehr zu tun haben will. Und das bedrängt das Volk. Gibt es noch eine Zukunft für uns? Oder hast du uns total vergessen? Und ihr Lieben, diese Frage geht noch tiefer. Und das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Nämlich die Frage war nicht nur persönlich gestellt. Hast du mich persönlich, also jeder einzelne Jude, der in der Gefangenschaft war, hast du mich allein, hast du mich persönlich in meiner Not, in meinen Sehnsuchten und so weiter vergessen? Sondern die Frage ist, hast du vielleicht auch deinen Bund vergessen? Hast du vielleicht auch deine Verheißungen vergessen, die du den Vätern geschworen hast? Hast du vergessen, dass wir dein, ich paraphrasiere das, hast du vergessen, dass wir dein auserwähltes Volk sind? Hast du vergessen, dass du auf unserem Leben eine Berufung gelegt hast? Dass wir deine Zeugen in dieser Welt sein sollen? Was ist mit dieser Berufung? Hat das jetzt alles aufgehört? Hast du nicht nur uns vergessen, sondern hast du auch deine Erwählung vergessen? Und ich denke, ihr Lieben, dass das eine Frage ist, die sozusagen von größter Bedeutung ist. Es ist hier ja ganz kurz nur angedeutet. Ich paraphrasiere, was hinter diesem Text steht. Denn es heißt zum Beispiel hier in dieser einen Frage, hast du sozusagen unsere Wege, sind die verborgen von dir? Und dann heißt es, ist vor dir unser Recht verborgen? Mit Recht ist angedeutet, das, was ich gerade vorhin gesagt habe, nämlich, was Gott dem Volke Israel als Volk zugesprochen hat, du bist mein auserwähltes Volk, du bist mein Eigentumsvolk, du bist mir eine königliche Priesterschaft, du bist mir ein heiliges Volk, ihr seid meine Zeugen und, alles, was Gott über diesem Volk ausgesprochen hat. Das ist hier in dem Wort Recht, hast du mein Recht, unser Recht, das, was du uns zugesagt hast, deine Verheißungen vergessen. Und ihr Lieben, ich denke, dass in einer übertragenen Weise die Botschaft dieser Frage, diese Fragen, die hier gestellt werden aus dem Volk Israel in echter Not, dass die auch uns gelten, dass die auch wir kennen. Und deswegen ist das, was hier an Botschaft mitgegeben wird, auch eine Botschaft an uns, nicht nur an Israel. Nicht nur an Israel, auch in unserer heutigen Zeit. Diese Botschaft ist auch für das heutige Israel eine zentrale Botschaft, aber es ist auch für uns eine Botschaft. Denn auch wir kennen ja diese Situation. Und ihr Lieben, es ist in einem gewissen Sinne auch normal, darf ich so sagen, vom Lebensverlauf her, dass wir auch in solche Situationen immer wieder und immer wieder gelangen und gelangt sind und vielleicht auch noch gelangen werden, wo diese Frage in uns laut oder leise, das ist ganz unterschiedlich, hervorkommt: Hast du mich vergessen, Herr? Hast du mich vergessen? Diese Frage kann sehr nuanciert sein, auch unterschiedlich geformt. Hast du mich auf ein Abgleis gestellt, sozusagen, Abstellgleis? Oder in irgendeiner anderen Weise, wie es die Situation eben in unserem Leben hervorbringt. Bin ich dir nicht mehr so wichtig? Hast du nicht mehr vor, mit mir den Weg zu gehen, den du mir zugesagt hast? Sind deine Verheißungen über meinem Leben zu Ende gegangen? Weil die Situation so ganz anders ist, wie sie in den Verheißungen eigentlich ausgesprochen worden sind. Ist die Berufung, die du auf mein Leben gelegt hast, ist die verschwunden? Ist das Ziel, das du mit meinem Leben hast, nicht mehr dein Ziel? Hast du mich auf die Seite gelegt? Ist egal, wie diese Frage jetzt in unserem Herzen, aber es gibt solche Situationen, wo wir das Empfinden haben, dass Jesus schweigt. Dass wir keine Antwort von ihm bekommen. Dass wir unter Situationen wirklich in Not sind und leiden und es verändert sich nichts. Es verändert sich nichts. Ihr Lieben, diese Situation, dass sich Situationen, in denen wir drinnen stecken, oft so sind, dass sie sich nicht verändern. Und wir die Hoffnung hatten oder die Meinung hatten, Gott müsste doch, wenn er mit uns ist, wie er es versprochen hat, wenn er bei uns ist, er müsste doch die Situation verändern. Denn die Veränderung der Situation wäre der Beweis, dass er mit uns ist. Diese Gedanken gibt es doch. Auch wenn wir krank sind. Wir vertrauen von ganzem Herzen, dass Gott mit uns ist, indem er uns heilt. Und wir tun recht daran, das zu glauben. Wir werden nie aufhören, dafür zu beten. Aber ist die Tatsache, wenn er nicht heilt, ein Zeichen dafür, dass er nicht mehr mit mir ist? Dass er nicht mehr bei mir ist? Dass er nicht mehr für mich ist? Dass er mich vergessen hat? Ihr Lieben, das sind ernste Fragen. Die können wir nicht auf der Seite stellen. Solange es uns gut geht, können wir so salopp darüber nachdenken. Aber wenn wir in der Situation drinnen stecken, dann ist das nicht mehr so einfach. Und ihr Lieben, darum glaube ich, ist es wichtig, dass wir sozusagen nun auch uns die Antwort, die uns der Jesaja gibt, und nicht nur der Jesaja, sondern vielfach in der ganzen Bibel, aber schauen wir mal auf die Antwort, wie der Jesaja sie diesem Volk gibt in dieser Frage. Die Frage lautet noch einmal: Gott, hast du uns vergessen, ganz persönlich in unserer Not? Und zweitens: Gott, hast du deine Berufung vergessen, deinen Bund vergessen, den du mit den Erzvätern geschlossen hast? Hast du diese Erwählung vergessen? Das ist eine Identitätsfrage für das Volk Israel gewesen, versteht ihr? Wenn es so ist, dass Gott sie vergessen hat und sie nun aufgehen in diesem fremden Volk und sozusagen sie als Volk zugrunde gehen, ja, dann haben sie nicht nur persönlich einen Schaden, sondern dann ist auch die Verheißung, die Gott gegeben hat, nicht erfüllt. Das ist eine schwere Identitätskrise. Und das kann auch bei uns so sein. Wenn wir in solchen Situationen stecken, ist es nicht nur die Not, dass etwas nicht verändert wird in uns, an uns, sondern es ist eine Not an der Identität. Wer sind wir denn für Gott? Wer sind wir denn für Gott? Ist das, was er über unserem Leben gesagt hat, was er vorhat mit unserem Leben, ja einfach jetzt dahingeschwommen? Ihr Lieben, das ist eine Identitätsfrage. Und nun, es ist hier in diesem Abschnitt so deutlich, wie nun der Prophet Jesaja hier sozusagen antwortet. Und seine Antwort ist, ich tue das wieder paraphrasieren, um es ein bisschen deutlicher zu machen. Seine Antwort ist sehr eindeutig. Er sagt, es ist vollkommen ausgeschlossen. Vollkommen ausgeschlossen, dass Gott euch in dem Exil vergessen hätte. Es ist vollkommen ausgeschlossen, dass er sozusagen den Bund mit euch vergessen hat, die Erwählung. Ich sage es jetzt in einem pointierten Satz. Wenn ihr denkt, dass Gott euch vergessen hätte, dann habt ihr Gott gar nicht wirklich erkannt, wer er wirklich ist. Versteht ihr? Wenn ihr wirklich denkt, dass Gott euch vergessen könnte, dann habt ihr ein völlig falsches Gottesbild. So reagiert der Prophet. Er versucht nicht, da mit allen möglichen Argumenten vorzukommen, sondern er kommt zunächst einmal damit, dass er den Leuten in dem Exil vor Augen stellt, die Größe Gottes und die absolute Zuverlässigkeit Gottes. Und dass es eine Katastrophe geradezu für Gott ist, wenn man ihm diesen Vorwurf machen würde, du hast mich vergessen. Das ist eine Katastrophe, weil dann Menschen nicht verstanden haben, wer Gott ist. Das ist etwas völlig Unmögliches. Das entspricht überhaupt nicht der Wirklichkeit und dem Wesen Gottes. Denn sein Wesen ist, ich bin für euch da, Jahwe. Das ist sein Wesen. Natürlich, wenn wir schuldig geworden sind, wenn Israel schuldig geworden sind, dann musste sich Gott abwenden. Das haben sie aber auch verstanden. Das war nicht der Punkt. Es war der andere Punkt. Hast du mich vergessen in dieser Situation? Willst du nicht mehr mich herausholen oder weiterführen oder durchtragen oder wie auch immer? Ja, ganz egal. Und ihr Lieben, und darum verwendet nun der Prophet Jesaja ein wunderbares Bild. Er malt jetzt Gott den Israeliten vor die Augen, indem er Folgendes sagt: Hebt eure Augen auf zum Himmel. So beginnt er dieser Abschnitt. Das ist der Vers, den ich vergessen habe zum Vorlesen vorher. Hebt eure Augen auf zum Himmel. Was seht ihr da? Ihr seht ein komplettes Universum mit Millionen und Millionen von Sternen. Wer hat das gemacht? Ich paraphrasiere, ja? Wie der Jesaja mit seinem Volk gesprochen. Wer hat das gemacht? Es ist der lebendige Gott, den ihr anklagt. der hat alle diese Sterne geschaffen. Und nun sagt der Prophet, und er nimmt jetzt ein Bild aus der Kriegssprache, und er vergleicht Gott mit einem Heerführer. Und er sagt, alle Sterne, die am Himmel sind, in dieser ganz einfachen Art und Weise, in einem Bild, sind wie Soldaten. Und er ist der Herrscher über alle Sterne, die es in diesem gesamten Universum gibt. Er ist der Befehlshaber. Und er kann jederzeit, so schreibt der Prophet hier, er kann jederzeit diese Sterne zum Appell antreten lassen. Er kennt nämlich alle Sterne beim Namen. So heißt es hier. Er kennt sie alle mit Namen. Und das heißt, er vergisst keinen einzigen Stern. Und wäre er noch so weit in der Ferne des Universums, ganz klein und unscheinbar unter den Millionen, er kennt sie alle, er zählt sie und er achtet darauf, dass kein einziger fehlt, wenn ein Appell ist. Versteht ihr? Er vergisst keinen einzigen Stern in diesem ganzen Universum. Und nicht nur das, sondern er ist auch derjenige, der ihnen Befehle erteilt. Also als alles ein Bild jetzt, ja? Er lenkt ihre Bahnen. Sie machen nicht, was sie wollen. Sondern er ist es, der mit seiner Kraft auch die Bahnen lenkt, dieser Sterne und so weiter. Also er hat das alles vollkommen in Kontrolle. Und nun, daraus das Bild und die Botschaft, wenn Gott schon das ganze Universum regiert, in dieser unglaublichen Größe, wenn er keinen einzigen der Millionen Sterne, auch wenn sie noch so weit weg sind und noch so klein und unscheinbar sind, keinen einzigen vergisst, wenn er sie zählt, wenn er sie beim Namen ruft. Er weiß genau, wenn einer fehlen würde. Wie könnte dann Gott euch vergessen? Auch wenn ihr ein paar hundert Kilometer nördlich von eurem Land, das er euch gegeben hat, nun sein müsst da in Babylonien und ihr euch fühlt wie am Ende der Welt. So am Ende, so wie ein unbedeutender Stern, den Gott vergessen hätte. Wenn Gott nicht das Universum aus der Hand lässt und er lenkt es und führt es, wie sollte er dann euch vergessen? Es ist unmöglich. Und es ist einfach so, dass fast, wenn er sagen würde, wenn ihr so denkt, dann müsst ihr euch eigentlich schämen. Es ist unmöglich, dass sozusagen Gott in irgendeiner Weise etwas vergessen würde. Und deswegen sagt er in diesem Bild etwas über die Zuverlässigkeit und über die absolute Treue, die sozusagen hier in jeder Weise Gott zugesprochen werden muss und die nie, nie, nie in Frage gestellt wird. Das heißt, Gott ist immer mit euch. Auch wenn er eine Zeit lang euch in Gericht hält. Aber das heißt nicht, dass er euch vergessen hätte, dass er nicht mehr mit euch ist. Das Gericht übrigens dient immer zur Gnade. Das Gericht ist immer wie ein Schütteln, damit sie erst auf Gott wieder aufmerksam werden und anfangen, sich ihm zuzuwenden. Gericht ist nicht einfach Abwendung. Gericht ist immer ein Schütteln zur Gnade. Jede Erschütterung in unserem Leben soll dazu dienen, dass wir erst recht Gott sehen wieder. Der uns etwas sagen will, der halt ein Mittel ergreift, wo er uns rüttelt und sagt, jetzt hört doch endlich einmal zu, wenn ich es mal so sagen darf. Also es ist nicht ein, jetzt vergesse ich euch, jetzt mag euch nicht mehr, ich brauche euch nicht mehr. Nein, so ist Gott nicht. Und ihr Lieben, das ist so wichtig zu verstehen, dass diese Botschaft, die Gott hier sagt, so eine große Bedeutung hat. Auch in einigen Versen, in einigen Kapiteln nachher, in Kapitel 49, versucht dann der Prophet Jesaja noch einmal dem Volk dieselbe Botschaft nicht an dem Universum zu zeigen, sondern es kommt wieder diese Frage an ihn heran. Du hast uns vergessen, Gott hat uns vergessen. Und dann sagt er, könnte eine Mutter ihren Säugling vergessen. Das heißt ablegen. Ja? Nicht nur vergessen, dass sie ihn heute nicht gut behandelt, sondern ablegen, auf die Seite legen, so dass er stirbt. Wenn schon eine menschliche Mutter das kaum übers Herz bringt, ihr eigenes Kind, ihren Säugling so abzugeben, im Normalfall, wenn das ein gesundes Herz ist, ja, wie könnte Gott dann euch vergessen? Selbe Aussage, nur mit einem anderen Bild. Ihr Lieben, in diesem Text hier kommt noch eine zweite Frage dazu, die das Volk Israel Gott stellt. Es ist nicht nur die Frage, hast du uns vergessen? Es ist nicht nur die Frage, hast du uns sozusagen unsere Berufung vergessen, sondern es ist noch eine Frage, die im zweiten Teil dieses Textes vorkommt. Diese Frage lautet etwa so: Gott, hast du vielleicht keine Kraft mehr, uns zu helfen? Bist du ermüdet? Bist du ermattet? Ist dein Arm zu kurz? Bist du vielleicht ohnmächtig geworden, weil wir nichts erleben, nichts spüren, nichts hören? Du veränderst nichts? Ihr Lieben, das ist eine Kraft, das ist eine Frage, die öfters in der Bibel vorkommt. Ist dein Arm zu kurz? Du willst vielleicht, aber du kannst nicht, weil du zu schwach bist. Aus irgendeinem Grunde. Kaum vorstellbar, so eine Frage, aber sie gibt es. Sie gibt es wirklich. Dass man sogar an der Kraft Gottes zweifelt. Weil man sie gerade nicht erlebt. Dass man an der Kraft Gottes zweifelt, dass er sie überhaupt hat. Und zweitens, dass er sie einsetzen würde. Aber diese Frage, die ist auch hier sozusagen gegeben. Und auch hier, ihr Lieben, gibt der Prophet dieselbe Antwort, denn es geht in dieselbe Richtung. Es hat denselben Zusammenhang. Er sagt, schaut doch wieder auf den Himmel, seht diese Sterne, und diese Sterne sind in einem System eingebettet, das durch die Kraft, durch die ständige Kraft Gottes zusammengehalten wird und in Ordnung gehalten wird. Es ist die ständige, täglich frische, neue Kraft, die das Universum hält. Es ist seine Kraft. Es ist seine Schöpferkraft, mit der er täglich, wenn er seine Kraft verlieren würde, würde dieses ganze Universum zusammenbrechen. Wenn er seine Kraft verlieren würde und die Kraft, die er in diesem Universum freigesetzt hat. Es ist dieselbe Antwort, die er hier gibt. Und ihr Lieben, wir kennen diese wunderbaren Zusagen, die Gott macht. Ich bin immer mit euch. Ich habe meine Kraft nicht verloren. Ich bin auch dann bei euch, wenn ihr das Empfinden habt, dass ich weit weg bin, dass ich euch vergessen habe, dass ich keine Kraft mehr habe, dass ich ohnmächtig bin, dass ich wegschaue, dass ich euch nicht mehr mag, dass ihr auf einem Abstellgleis seid und alle diese Dinge. Die Botschaft, die uns Gott durch die ganze Bibel hindurch sagen will: Ich bin immer mit dir. Ihr Lieben, wenn wir in einer Situation gekommen sind, wegen unserer Schuld, so wie Israel da, dann ist es klar, dass diese Schuld unter die Vergebung gehen muss. Dann lässt Gott nicht locker, sein Volk zur Buße zu rufen. Dann ist sein Eingreifen natürlich auch gebunden an die Buße. Wenn es um ein schuldhaftes Verhandeln geht, ja? Also Gott ist nicht einfach so und sagt, es ist ganz egal, ob ihr schuldig geworden seid oder nicht, ich bin immer da. Wenn Schuld da ist, dann zeigt sich seine Gegenwart bei uns darin, dass in unserem Herzen ein Drängen entsteht, dass wir Buße tun, dass wir ihn verlassen haben, dass wir ihn verlassen haben, nicht er uns. Von dem rede ich jetzt nicht. Das ist nur wichtig, dass es nicht falsch verstanden wird, dass es nicht so ein Freibrief ist. Ich bin immer für euch da, ihr könnt machen, was ihr wollt. Das ist nicht biblische Aussage, ja. Aber dort, wo sozusagen wir in dieser Not sind, wir Buße getan haben und es viele Situationen gibt, die wir nicht selber als Folge einer Schuld herbeigeführt haben, da gilt in jedem Fall diese Aussage: Ich bin für dich da. Ihr Lieben, in Jesaja 43, drei Kapitel weiter, da heißt es, wenn du durchs Wasser gehst, dann wirst du nicht ersäufen. Das heißt, wenn du durch Schwierigkeiten gehst, und die werden kommen, die sind da bei jedem von uns, aber du wirst nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, du wirst nicht verbrennen. Das ist diese Zusage, das ist diese Zusage. Ich bin immer da. Sogar wenn du durchs Wasser gehst und du hast das Empfinden, du gehst unter. Sogar wenn du durchs Feuer gehst und du hast den Eindruck, jetzt verbrennst du. Ich bin immer da. Ihr Lieben, dasselbe sagt Jesus als Auferstandener. Die letzten Worte, die allerletzten Worte, Matthäus 28, wo er sagt, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium. Wo er ausdrücklich sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Vollendung der Welt. Geht es noch deutlicher? Er ist immer für uns da. Wie schön formuliert das der Apostel Paulus in Römer 8, wo er sagt, wenn Gott für mich ist, also mit mir ist, für mich ist, wer oder was kann dann gegen mich sein? Er hat doch seinen einzigen Sohn dahingegeben in den Tod. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das heißt, wie sollte er uns in ihm, in dem, was Jesus getan hat, nicht deutlich zeigen, ich bin für euch da und ich verlasse euch nie, auch in den schwierigsten Situationen. Und deswegen ruft dann der Apostel Paulus, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, noch Mächte, noch Finsternis, noch Höhen, noch Tiefen, noch Gewalten, noch irgendetwas kann uns scheiden, wegnehmen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus sichtbar geworden ist. Wenn Gott für uns ist, wie könnten wir dann sagen, er ist gegen uns? Er vergisst uns. Das wäre gegen seine Liebe, das ist unmöglich. Das ist faktisch unmöglich. Und ihr Lieben, darum brauchen wir immer wieder diese Botschaft, dass sie uns gesagt wird, Gott ist immer für dich da, auch in dunkelsten Stunden. Und ihr Lieben, das Wort, das nun hier in diesem Text der Prophet dem Volk zuruft, ist das Wort, wenn ihr auf ihn harrt, dann werdet ihr auffahren mit Flügeln wie Adler, dann werdet ihr laufen und nicht müde werden, dann werdet ihr wandeln und nicht matt werden. Wenn ihr harrt, das ist das Wort ausharren. Ihr Lieben, die Botschaft, die verbunden ist mit dieser Zusage, ich bin immer für mich da, ist verbunden mit diesem Wort ausharrt. Wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wer ausharrt, und das Wort ausharren kann man am besten mit einem anderen Wort meiner Meinung nach auslegen, nämlich mit dem Wort festhalten. Festhalten. Das ist es, was Gott durch den Propheten Jesaja, seinem Volk und damit auch uns, sagt, wenn ihr festhaltet an diesem Gott, wenn ihr das Bild, wie sich Gott euch wirklich offenbart hat, wenn ihr an ihm festhält, so wie er wirklich ist, nicht so wie wir uns das vorstellen oder so wie Zustände und Umstände ihn formen. Manchmal bekommen wir ein anderes Gottesbild durch Umstände. Wenn wir aber daran festhalten, dass er so ist, wie er sich uns offenbart hat in seinem Wort, so wie er sich offenbart hat seinem Volk, so wie er sich offenbart hat den Aposteln, so wie er sich offenbart hat durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, allen denen, die ihm gefolgt sind. Wenn ihr festhaltet an ihm, dann werdet ihr Kraft empfangen. Das heißt, dass wir dann Kraft empfangen werden, unseren Lauf zu vollenden, ganz egal wie die Umstände sind. Das ist wichtig. Wenn wir ausharren, festhalten an diesem Gott, dass wir sagen, ja Herr, ich glaube, dass du ein Gott bist, der mich nicht vergisst. Und ihr Lieben, das zu sagen, dann, wenn wir das Empfinden haben, dass er uns vergessen hätte, genau dann müssen wir es sagen. Herr, es schaut so aus, wenn Totenstille ist von dir. Aber ich vertraue dir, dass du so bist, wie du dich offenbart hast. Ich halte fest an dem, wie du dich mir gezeigt hast, am deutlichsten in im Tod seines Sohnes. Herr, schenk mir diesen Glauben, dass ich immer an dir festhalte, dass du nie, nie, nie mich vergisst. Und dass du auch die Verheißungen, die du mir gegeben hast, nie vergisst. Festhalten heißt festhalten an ihm, wie er wirklich ist und auch an seinem Wort.
an dem, was er uns sozusagen auch deutlich gemacht hat, was er über unserem Leben ausgesprochen hat, auch wenn alles dagegen spricht, was in unserem Leben momentan passiert. Na, Herr, ich halte fest, du bist kein Lügner. Und auch wenn alles dagegen spricht, was jetzt in meinem Leben passiert, ich halte fest. Das ist das, was Gott möchte und dazu möchte er uns Kraft geben. Ich halte fest daran, dass du für mich da bist und mit mir bist, auch dann, wenn ich in einer Situation bin und diese Situation sich nicht verändert. Dort ist die Gretchenfrage. Weil wir denken immer, ja, wenn Gott mit mir ist, muss sich die Situation verändern. Und das ist in vielen Fällen wahr. In vielen Fällen kommt der Zeitpunkt, wo er uns herausrettet. Es gibt aber auch Situationen, wo er unser ganzes Leben uns drinnen lässt. Und trotzdem hat er uns nicht verlassen. Auch wenn das so ausschaut, es hat seine Zwecke. Wir werden es im Himmel einmal erfahren, warum vielleicht in dieser oder jeder Situation das so war. Er hat uns nie vergessen, er hat auch seine Pläne nicht vergessen, auch seine Verheißungen nicht vergessen, auch wenn wir uns überhaupt nicht vorstellen können, wie kann denn diese Verheißung in Erfüllung gehen, wenn der Zustand so weitergeht, in dem ich bin. Ich sage nicht, dass das immer so ist, aber ich sage, das kann auch einmal sein. Ihr Lieben, diese Botschaft, dass wir festhalten an ihm, unabhängig von den Situationen, in denen wir stehen. Unabhängig davon, ob sich die Notsituationen ändern oder nicht ändern. Dass wir trotzdem sagen, du bist ein Gott, der absolut zuverlässig ist, dem ich hundertprozentig vertrauen kann und der immer das Beste für mich will. Ich bin immer mit dir. Ich bin immer bei dir, auch wenn du durchs Wasser gehst. Ich habe dir nicht versprochen, dass ich dich immer vor dem Wasser bewahre oder vor dem Feuer bewahre. Aber wenn du durchgehst, bin ich bei dir. Und wenn es dein ganzes Leben lang ist, gehe ich auch mit dir. Ihr Lieben, das ist sozusagen der Punkt, auf den alles zuläuft, wenn es unser Gottesvertrauen geht. Wenn wir das Bild, das wir von Gott haben, ist so entscheidend, wie wir leben. Das ist so entscheidend. Und das prüft manchmal Gott auch. Lässt manchmal etwas zu, wo wir in diese Situation dann kommen und verstehen, ja, er bringt uns zu diesem Punkt. Ihr Lieben, das ist für Gott etwas Kostbares. Wenn Menschen, die tief in der Not stehen, so reden, so wie der Psalm 73, dennoch halte ich fest an dir. Auch wenn mir Leib und Seele verschmachtet, da bin ich noch nicht heraus, ich bin da mittendrin. Dennoch halte ich fest an dir. Und das können wir, weil er es uns zuruft. Er, der Schöpfer des Universums. Er vergisst doch keinen einzigen Stern von den Milliarden Sternen. Er, der solche Muttergefühle, darf ich es einmal sagen, hat, wie keine Mutter haben kann. Wie könnte er einen einzelnen Menschen, auch wenn er in tiefster Not ist, jemals vergessen? Und ihr Lieben, dann heißt es, und wenn wir so auf ihn harren, bekommen wir Kraft. Versteht ihr? Kraft. Das heißt, nicht Kraft immer in der Weise, dass da alles sich verändert. Nein. Wir bekommen Kraft, unseren Lauf zu vollenden. Unabhängig, wie die Umstände werden. Unabhängig, wie Gott etwas verändert in unserem Leben von der Notsituation. Wir bekommen Kraft, seine Werke zu tun. Ihr Lieben, es gibt Leute, die sind in tiefster Not und tun trotzdem die größten Wunder im Namen Gottes. Und selber sind sie in tiefster Not. Das ist kein Widerspruch. Es geht darum, dass Gott das hervorbringen möchte in uns, dieses tiefe Vertrauen auf seine Zuverlässigkeit und seine Treue, weil er so ist, wie er ist und er sich nicht ändern kann. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du in deinem Tod, in deiner Auferstehung uns das gezeigt hast, wie sehr Gott für uns ist, wie sehr du für uns bist. Du bist für unsere Sünden gestorben. Du bist für uns auferstanden. Uns zugute. Herr, und das heißt, dass dein ganzes Herz für uns ist, in welcher Situation wir auch immer sind. Herr, wenn wir oft überhaupt nicht begreifen, warum Dinge so sind, wie sie sind, wenn wir überhaupt nicht verstehen, was die gegenwärtige Situation bedeutet, in der wir sind, Herr, so möchten wir unseren Augen erheben, nicht in das Universum hin, sondern zu dir hin. Und wir wollen zu dir hin mit einem neuen Herzen, in einem neuen Herzen sagen, Herr, ich halte fest an dir, denn du bist ein guter Gott, du hast es offenbart, du hast es gezeigt, du hast es manifestiert, du hast es deutlich gemacht in deinem Sohn Jesus Christus, der sein Leben für uns gegeben hat, für uns. Deswegen steht fest, dass dein Name Wahrheit ist. Jahwe, ich bin mit euch. Herr, gib uns diese Gewissheit in unserem Herzen, ganz besonders, wenn wir jetzt selber in einer solchen Situation stehen, dass du wirklich für uns bist, mit uns bist, bei uns bist. Egal, wie es weitergeht. Egal, ob du uns herausrettest aus dieser Situation, ob du uns heilst, ob du Wunder tust, ob du Situationen veränderst oder nicht. Wir halten dennoch fest. Solche Menschen wollen wir sein, Herr, die um deinetwillen an dir festhalten, damit dein Name verherrlicht wird. Amen.